Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Mitguerillas, ob Erstkontakt oder, wie wir hoffen, der 100 und so vielte. Hier ist die neueste Ausgabe für euch, hier ist Guerilla FM, hier ist unser Gastgeber, die Guerilla Marketing Group in Person von
Anthony Owen, hallo.
Hallo Toni, diese Woche. Ja, wir sind diese Woche mal wieder Petra los, Komfort.
Ja, die ist beim Kunden, nur manchmal geht's halt Mittwoch nicht anders, man muss arbeiten und ich darf hier sein. Und
wir macht Verkauf.
Genau. Sie hat verkauft, deswegen ist sie ja jetzt beim Kunden.
Ja, okay, alles klar. Ja, gut, dann viel Glück dafür, aber zurück zu uns. Wir waren beim Erstkontakt.
Ja, wir haben letzte Woche ja drüber gesprochen, unsere 5 Schritte im Verkaufsprozess. Nochmal zur Wiederholung, Erstkontakt, dann haben wir die Qualifizierungsphase als zweiten Schritt, als dritten Schritt haben wir die Angebotsphase.
Oh, ob ich mitgelernt habe, das war eine Abfrage.
Ja, das ist eine Abfrage.
Ja, dann kommt die Angebotsphase, dann viertens ist Verhandlungsphase, würde ich meinen. Also wenn da noch...
Falls da noch irgendwelche Anpassungswünsche sozusagen sind, meistens ja was den Preis angeht und zum Schluss den Abschluss.
Genau, 5 ist Abschluss. Abschluss.
Abschluss, genau. So, und jetzt haben wir ja darüber gesprochen, letztes Mal, wir kriegen eine Anfrage rein und deine Frage war, naja, wenn ich die jetzt alle zum... Telefonat nötige, ist das jetzt schlecht oder ist das Hard Selling? Und nee, es ist kein Hard Selling, es ist völlig legitim. Und ich sagte ja auch in der letzten Folge schon, ich glaube, dass wir alle uns trauen müssen, Dinge zu experimentieren, bis wir einen gewissen Weg raus haben, wie wir sagen, so ein Dreh raus, das klappt, ja, das funktioniert. Da habe ich einen gewissen Prozentsatz als Treffer, die dann damit auch weitermachen, ja. Das gilt für alle Direktmailing- und Direktmarketing-Kampagnen, genauso wie im Vertrieb, dass man lernt, Dinge zu erproben und dann eben sagt, okay, das ist ein Weg, der funktioniert. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben uns darauf verständigt, wir möchten, dass die Leute, die anfragen, nicht einfach nur eine E-Mail kriegen, sondern wir wollen mit ihnen telefonieren und deswegen verlangen wir, dass wir eine Rufnummer haben und sagen auch in unserem Formular, wir möchten sie zu einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungsgespräch mit dieser Eingabemaske einladen. Wenn sie absenden sozusagen, werden wir uns bei ihnen melden, sagen sie mal, wann wir sie anrufen sollen.
Die Kommunikation ist eigentlich eine ganz andere, also eher im Sinne von, hey, wie klasse ist das denn, du kannst persönlich mit einem Therapeuten sprechen. Also das ist ja...
In deinem Fall.
Jetzt als ist Gimmick das, verpackt, ja, genau.
Ja, und jetzt kann das
aber
sein...
Aber es ist ja jedem überlassen, dass er als... Also weil du hier Begriffe wie nötigen und sowas benutzt. Wir spendieren ja die Telefonate, wir spendieren ja die Zeit, die andere teuer bezahlen, wo man sagt, okay, das ist Chefsache, wir kümmern uns um dich als Interessenten.
Absolut, Andi. Ja, so viel hast du schon gelernt, richtig. Wir verpacken es natürlich. Aber ich sag mal, es ist ja auch ein Stück weit, wir lassen dir keine andere Option möglicherweise. Wenn du dann nicht willst, dann eben nicht. Und du hast völlig recht, man kann auch sagen, hier, das ist ein Wert, ja, du kannst hier mit einem kompetenten Consultant, Berater, Dienstleister, Coach, Trainer, Heilpraktiker, Therapeut etc. ja. pp. Reden und das kostet nichts, woanders müsstest du Geld dafür bezahlen und deswegen bieten wir dir das an, füllen du diese Maske aus und schon kriegst du deinen Anruf, ja. So, und was ist deine Erfahrung? Was macht man denn im Telefonat? Du hast letztens so schön gesagt, naja, man müsste dann schon wissen, was man sagt. Was hat sich denn in der Praxis bewährt? Was sagst du denn da?
Ja, also ich denke, so wird es auch den meisten Hörern gehen. Noch, das wollen wir ja ändern. Das würde ich eher so als Bauchsache begreifen. Also das eine ist eben, naja, klar, ich bin eben super höflich. Ja, so hotelmäßig darf ich Ihnen dies erklären. Haben Sie dazu noch Fragen? Diese ganzen geschlossenen, offenen Fragen. Und ich persönlich, wenn ich dran bin, ich mache das ja auch ab und an, ja, mir geht es eigentlich darum, erstmal das Anliegen des Kunden rauszufinden. Also, worum geht's Ihnen denn?
Mhm. So. Also, wenn man so will, das hört sich ja immer so platt an, ja, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Aber es geht wirklich darum, dass man mal vergisst, dass man selber Dienstleistungen, Produkte oder was auch immer verkauft, sondern zu sagen, der da anruft, will irgendein Problem gelöst haben, ja, hat da ein Anliegen und darauf konzentriere ich mich und vergesse mal für einen Moment, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich dem was verkaufe.
Ja, was ja für mich in meiner Rolle dann auch relativ einfach ist, am Rande gesagt, klar.
Klar, aber generell ist das der richtige Ansatz, denke ich auch. Also jemand ruft an und man sagt, okay, wunderbar, was würden Sie denn gerne jetzt von uns wissen wollen, ja? Was haben Sie denn für eine Frage, was haben Sie für ein Symptom oder je nachdem, was es eben ist, ja?
Genau, weil es mir in erster Linie, aber das, ich weiß nicht, ob das ein guter Motivator ist oder nicht, also mir geht es eben wirklich darum, rauszufinden, ist das was, wo wir was machen können, weil auch die alternative Heilkunde hat Grenzen,
ja.
Und was ich halt nicht will, also das, da kann man einerseits sagen, das ehrt mich und ist eine stolze Sache, man kann aber auch sagen, das ist reine Vernunft. Ich will halt nicht, dass jemand Patient wird, wo ich weiß, der wird nicht zufrieden sein.
Ja, das macht Sinn. Also absolut.
Also, wie heißt es so schön? Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe keinen Bock, dass du überall rumrennst und erzählst, bei uns war es nicht gut. So, insofern ist das für mich eher wichtig zu erfahren am Anfang, ist denn da was, wo wir überhaupt was machen können?
Mhm.
So.
Ich sag ja ganz bewusst, es ist ja ein Übergang von diesem ersten Kontakt hin zu der nächsten Phase, die sich Qualifizierung nennt. Das kann man manchmal in einem Gespräch alles sozusagen erledigen, bevor es dann in die sozusagen Phase geht, was werden wir denn jetzt machen und was wird das kosten und ja, kaufst du das? Das kann ich möglicherweise ja in einem Telefonat vorbereiten oder vielleicht sogar erledigen. Manchmal sind dafür viele Gespräche notwendig zwischen den beiden Parteien, dem Anbieter und dem Kunden, der das da abnehmen soll. Aber grundsätzlich hast du hundertprozentig recht. Es ist ein Stück der Qualifizierung, rauszufinden, wen ich nicht bedienen kann und wen ich bedienen kann mit meinen Dienstleistungen, weil den ich nicht bedienen kann, offensichtlich, wenn ich dem dann trotzdem sozusagen vermeintlich helfen will, kriege ich meistens eine Katastrophe, ja, weil dann wird der eine Lösung haben, die nicht gut ist, der wird damit nicht glücklich sein und am Ende wird es nicht funktionieren und deswegen kann ich auch nur raten davon, wenn man den Eindruck hat, das kriege ich nicht hin, das können wir nicht, da können wir nicht helfen, das macht überhaupt keinen Sinn, dann würde ich, egal wie viel Geld der da auf den Tisch hinlegen möchte, das auch nicht machen, dann würde ich ihn dahin schicken, wo ich denke, dass man ihm helfen kann, wenn das möglich ist und wenn ich es nicht bin, bin ich es halt nicht, ja. Auch aus Selbstschutz, dass du am Schluss nicht Ärger hast mit Leuten, die sagen, ja, der hat mir da erzählt, er könnte mir helfen, das war ja alles Charlatanerie oder so, ja, sondern nee, ich weiß, da hilft das nicht, dann kann ich auch sagen, oh, da würden wir zwar gerne helfen, das ist aber nichts, wo die Therapie funktioniert oder ich würde Ihnen gerne helfen, aber unter den Voraussetzungen können wir Ihnen da nicht weiterhelfen. Und das ist ein professionelles und notwendiges Verhalten und gerade am Anfang, wenn man wenig Aufträge hat, ist man vielleicht versucht, naja, ich mach das mal gucken, ja, und dann handle ich mir eigentlich sozusagen schlechte Empfehler ein, also statt Leute, die mich positiv empfehlen, dann Leute, die darüber reden, was für eine Katastrophe sie bekommen haben für ihr Geld, ne, oder die zahlen dann nicht oder.
Genau, und ich versuche dann eben immer die, also je länger ich jetzt drüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass ich bis eben unbewusst, aber jetzt wird es mir bewusst, ich frage halt so lange, hör mir das an, kommentieren es, bis ich dann sagen kann, oh, da sind sie bei uns genau richtig. Also klingt jetzt nach übelstem Standardsatz, aber ist halt so, dass ich so viel Infos habe, dass ich halt sage, okay, jetzt weiß ich so Bescheid, dass ich wirklich aus ehrlichstem Herzen auch sagen kann, okay, da sind sie bei uns richtig oder eben auch, nee, sorry, da können wir nichts machen.
Ja. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Also ich habe das ganz oft erlebt in meiner Funktion auch. Ich war ja früher auch Vertriebsleiter, habe ja viele Kollegen gehabt, die mit mir zusammen gearbeitet haben. Und da gab es den einen oder anderen. Und das ist etwas, da ertappen wir uns alle mal, dass wir, wenn wir bestimmte Sätze hören, gar nicht zu Ende hören, sondern sofort reingrätschen wollen und sagen wollen, ja, kenne ich, ja, weiß ich Bescheid und so, ja. Also das ist so eine Standardproblematik, die wir alle haben, dass wir, wenn wir nicht so geduldig sind und wenn wir das sozusagen nicht wissen, dass wir dann oft meinen, ich weiß jetzt, was der andere sagen wird, grätsche da rein, sage ja, hab aber eigentlich ihn nicht zu Ende sprechen lassen, hab auch nicht hinterfragt, ob er das Gleiche meint, was ich denke, was er meint und bekomme dann zum Schluss natürlich nie wirklich raus, was da los ist oder was er wirklich will, weil die Menschen sind ja auch unterschiedlich geschickt, sich auszudrücken. Und mein Rat ist auch, wenn man meint, man würde wissen, was der andere gleich sagen wird, nicht im Geist zu sagen, abgehakt, habe ich verstanden, sondern so lange zu hinterfragen, bis man es rausgefunden hat, bis man wirklich den Eindruck hat, der hat mir jetzt alles erzählt und man wird oft überrascht, wo man feststellt, huch, der hat ja doch was anderes gemeint, als ich erst dachte und habe jetzt wirklich verstanden, was er will. Also du machst das mit dem Ansatz, ich höre dem jetzt so lange zu, bis ich das Problem verstanden habe.
Ja, und ich denke auch, also das ist vielleicht eine Anregung von mir mal, ich glaube, dass man aus diesem medizinischen Bereich dass jeder der Hörer für seine Branche daraus was lernen kann. Weil bei uns ist das Selbstverständnis, wenn da einer anruft, dann ist der halt schwächer. Ja, der ist halt krank, dem fehlt irgendwas, dem geht's nicht gut.
Ja.
Ja. Und dadurch hat man, und ich fände es eigentlich gut, wenn es in anderen Branchen auch so wäre, hat man halt das Verständnis, okay, der sucht eine wichtige Hilfe und der ist eben tatsächlich, ja, ich denke, das kann man ja auch psychologisch sagen, bedingt der Schwächere. Und ihm damit entgegenzukommen, dass es zum Beispiel heißt, okay, du wirst nicht unterbrochen. Also das ist ja auch, was ich oft sage, was dass ich sage, hey, bei uns heilt der Service halt mit, weil du eben nicht, was viele Leute sagen, beim Arzt irgendwie unterbrochen, abgewürgt wirst. Und das kennen wir alle hier, der kriegt nur 3 Minuten Beratung bezahlt und nach der 5. wirkt er einen eben ab. Mhm. Egal, wie man das verstehen kann, will oder nicht, haben wir natürlich überhaupt nicht. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Sache, dass der andere halt merkt, okay, ich fühle mich ernst genommen. Und das finde ich in ganz vielen Kontakten, die ich auch habe mit Vertrieblern, total wichtig, beziehungsweise das fehlt auch oft.
Also dieses, ich höre dem so lange zu, bis er komplett sich erklären konnte und glaube nicht, dass ich es jetzt besser weiß, sondern der ist ja in der Lage, vielleicht jetzt nicht alles zu wissen, was ich über dieses Thema weiß, sonst würde er mich ja nicht anrufen müssen oder mit mir in Kontakt treten, aber er ist der, der das, wenn man so will, das Problem hat, was er ja gerne gelöst haben will. Mein Rat noch vielleicht auch für die Dienstleister, wenn man Consultant ist, Trainer ist, Coach ist, wenn man irgendeine Beratungsdienstleistung erbringt, was ich in der Zwischenzeit standardmäßig mache, wenn mich jemand anruft oder ich mit dem telefoniere, um sein Thema zu verstehen, dass ich, wenn er mir erklärt hat, was er sozusagen für ein Problem hat, dass ich ihn frage, was er sich denn wünscht, wenn wir mit ihm zusammengearbeitet haben, wie dann sein Resultat aussieht. Also was sozusagen das Ergebnis sein soll von dem, wenn er mit uns arbeitet. Damit ich auch eine Vorstellung bekomme, was der denn überhaupt sozusagen will. Also nicht nur, was hat er für ein Problem, das könnte ich auf verschiedene Arten vielleicht lösen, sondern auch verstehe, was er denn für eine Erwartungshaltung hat an seine Lösung, die er bekommt. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich ihm sage, wie soll denn das Resultat aussehen, wenn das durch ist, was wir zusammen gemacht haben.
Gut, was bei uns sehr obsolet ist.
Ja, was bei euch natürlich wahrscheinlich immer heißt, ich will wieder gesund sein. Ja, ist ja klar.
Ja, eben.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also zum Beispiel im Trainingsbereich, jemand sagt, ich habe Mitarbeiter, die sind im Vertrieb und die sollen jetzt Kunden akquirieren. Und dann frage ich den wirklich konkret und sage, okay, wenn wir dann diese Maßnahmen, die wir noch nicht genau wissen, welche das sein werden, aber wenn die jetzt in ihrem Kopf erledigt sind, was sollen denn ihre Leute danach können oder was sollen die danach tun, was sie jetzt nicht machen? Was ist sozusagen der Unterschied zwischen vorher und nachher? Mhm. Und abhängig von dem, was der mir erzählt, heißt das dann vielleicht, okay, du brauchst nicht nur ein Training, sondern du musst Coaching-Maßnahmen haben. Vielleicht musst du was tun in deinem Vertriebsprozess insgesamt, dein Forecasting, deine Umsatzvorhersage verändern, deine Projektdefinition verändern. Also du musst anfangen, bestimmte Elemente vielleicht anzufassen, die mit der Standardanfrage, ich will ein Vertriebstraining, gar nicht erledigt worden wären, was eben auch heißt, dass mir klarer wird, welche Erwartungshaltung hat er an die Maßnahme. Ob er die dann bezahlen wird oder ob er das dann beauftragt, und so ist noch ein anderes Thema. Aber mir ist klarer, was er dann entsprechend macht.
Hm.
Ja. Super wichtig, super spannend.
Und das nächste, was mir jetzt noch einfällt zu deiner Frage, wie mache ich das? Ich denke, das gilt auch für alle. Klingt jetzt schrecklich, aber ist tatsächlich Empathie. Also das heißt, wenn ich dran bin, also wirklich, wirklich mitfühlen. Zugegeben, das kann man bedingt auch heucheln auf eine professionelle Art, aber das muss ja deswegen lange nicht verlogen sein. Also wenn halt jemand anruft, den ich ja logischerweise nicht kenne und sagt, ja, ich rufe Sie an, vor 6 Wochen habe ich die Diagnose bekommen, ich habe Krebs.
Ja.
So, dann sage ich nicht, oh, das tut mir ja leid, sondern ich sage, ach du Scheiße.
So. Was deine Art ist, dir jemand zu sagen, ist
ja, also wo der halt merkt, da ist jemand drüben dran, den kenne ich irgendwie nicht, aber der
ist ein Mensch.
Dem ist klar, dass es für den halt gerade da richtig was zusammenbricht oder so. Ja. Nicht nur, weil ich finden würde, das gehört sich jetzt so oder was, sondern einfach auch, weil ich denke, hey, auch das gehört eben dazu, dass man sich eben wirklich dafür interessiert und sich in diese Lage reinversetzt.
Mhm.
Ne? Nun kann man mir nachsagen, ich hätte Therapeut werden sollen. Und lebe das hier bei Guerilla FM aus. Aber also auch das, denke ich, finde ich wichtig, wenn es halt eben heißt, das erlebe ich ja auch oft, weil ich in letzter Zeit, weil ich ja dieses Haus, was ich geerbt habe, herrichte, bin ich ja in letzter Zeit immer öfter Kunde und beobachte das sehr intensiv.
Mhm.
Und wenn es dann eben heißt, oh, bei uns am Dach ist es so und so und ach, und ich brauche Öl, wie ist denn das? Also Heizöl, was mache ich denn da und da und da? Und beobachte das durchaus, wie die Leute da halt reagieren. Und da gibt's halt, sind halt wirklich eben alle Facetten mit dabei. Und da kann man es auch oft erleben, dass das Leute ja, wirklich auch partiell zumindest persönlich betrifft, dass man sagt, oh ja, nee, gerade das Tollste ist, kennt ja jeder, so diese Notfallaktion. Ja, da ist ein Haus mit 5 Parteien, da wird es plötzlich nirgendwo mehr warm.
Ja.
So. Und da brauchst du einen, der nicht nur sagt, sondern auch denkt, oh, ich wiederhole mich, Entschuldigung, liebe Hörer, ach du Scheiße, und dann losfährt. Und ja, nicht ja. Irgendwie, ja, das tut mir aber leid, ich verstehe Ihr Problem, die Lösung wird wahrscheinlich darin liegen, dass wir ... Hey, egal. Die Antwort ist losrauschen.
Komm und helf, ja.
Gut, aber Empathie war das Stichwort.
Empathie, genau. Also das, ich meine auch das, das hört sich ja immer alles so platt an, aber es ist wirklich dieser Punkt zu sagen, ich nehme diesen anderen auf der anderen Seite ernst und ich versuche mich einzufühlen, wie geht dem das? Oder wenn jemand, den ich gut kenne, das passieren würde, wie würde es mir gehen, wenn ich das höre? Wenn der mir jetzt erzählt, er ist schwer krank oder er hat dieses Thema oder der Druck in seiner Firma ist so groß, dass wenn er als Vertriebsleiter nicht bessere Ergebnisse bringt, er vielleicht seinen Job verliert. Also das ist ja nichts Triviales. Das sind ja nicht irgendwelche Luxusprobleme, wovon viele Menschen reden, wenn sie jetzt Consultants, Berater, Therapeuten und so weiter einschalten, sondern im Normalfall sind das sehr massive Themen. Und wenn jemand versteht, wie Verkaufen funktioniert, dann wird er auch immer wissen, dass es da eine Handvoll Elemente gibt, die da eine Rolle spielen. Das sind im Wichtigsten erstmal 2. Jemand muss dich mögen, und das haben wir schon mal gesagt, und er muss dir vertrauen. Und zu beiden Punkten, die sind beide wichtig. Wenn alles gleich ist, gleicher Preis, ähnlich vermutete Dienstleistung oder Produkt, weil das weiß ich ja nicht vorher, dann nehme ich den, den ich mag. Wenn ich ihm nicht vertraue? Nee. Nehme ich dem, den ich vertraue, aber nicht leiden kann? Nur wenn ich keine andere Wahl habe. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich den, den ich leiden kann und dem ich vertraue. Und beides kommt unter anderem durch so Dinge wie, der hört mir zu. Der fragt nach, der fühlt mit mir mit. Und das zusammen in Summe bringt dann eben, in Anführungszeichen, diesen Vertrauensaufbau plus das Mögen als, wenn man so will, Bonbon, dass er lieber mit jemandem arbeitet, den er gut leiden kann, dem er auf eine gewisse Art sympathisch ist, als einen, den er vielleicht unsympathisch findet. Ja? Und manches hat einfach damit zu tun, wie gleichgültig ist jemand oder wie empathisch ist jemand mit mir, dass ich dieses Gefühl habe, der nimmt mich ernst. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das große Schild, auf dem steht, wir wollen wichtig sein als Menschen. Und das ist unsichtbar. Und wenn ich darauf Wert lege, dass ich Kunden habe, dann sollte ich auch darauf gucken, dass der auch so ein Schild hat. Und da steht, ich bin wichtig. Egal wie trivial mir vielleicht persönlich sein Problem vorkommen mag, für ihn ist halt was Wichtiges. Sonst würde er ja auch nicht versuchen, das jetzt zu lösen. Ne?
Dann mal eine Frage für mich und alle anderen, die zuhören und sich dort als Anfänger begreifen. Hat das denn mit Heuchelei zu tun? Also das soll kein Psychogespräch werden, aber ich finde, es ist schon so eine Frage des Selbstverständnisses. Also wenn es halt heißt, ich meine, manch einer mag doch jetzt zuhören und sagen, naja, sympathisch ist man oder ist man nicht? Ich gehe in den Laden, da steht einer und ich gucke den an, der hat kein Wort gesagt, ich auch nicht, der ist mir sympathisch oder er ist es nicht. Kann man denn lernen, sympathisch zu sein?
Ja, man kann das in gewissen Grenzen lernen. Also ich glaube, dass es etwas gibt, ich nenne das jetzt mal, das, was du beschreibst, ist so eine Art Grundsympathie oder Antipathie. Ich sehe jemanden und könnte dem gleich eine reinhauen, dann ist es die Antipathie. Oder ich sehe den und der ist mir attraktiv sozusagen, jetzt nicht, ja, attraktiv, mag den irgendwie
egal,
gerne.
Welchen Geschlechts,
finde den irgendwie nett.
So wie Dennis zum Beispiel.
Genau, den sieht man und sofort möchte man ihn ins Herz schließen.
Ja.
Ja, auch wenn die Hörer ihn ja jetzt nicht sehen.
Achso, ich dachte reinhauen. Au! Entschuldigung, gut, okay.
Ja, das ist dann eben von Person zu Person sehr unterschiedlich.
Ja.
Und das gibt's. Und ich glaube, da gibt's immer einen Prozentsatz, die können dich nicht ausstehen. Da kannst du auf dem Kopf stehen und dich wie ein Kreisel drehen. Das spielt keine Rolle. Und es wird welche geben, die dir sehr viel verzeihen, weil sie dich einfach von Grund auf irgendwie mögen. Warum das so ist, mögen die Psychologen klären. Das weiß ich nicht.
Genau,
ja?
Da kann auch mal Mitleid mit reinspielen.
Da kann Mitleid mit reinspielen. Da kann Erinnerung mit reinspielen an Menschen, die kannten. Also irgendwie Gesichtszüge oder Verhaltensmuster erkennen. Ja, erinnert an meinen Vater, Bruder, Schwester, Onkel, was auch immer. Oder an einen Freund, den ich in der Schule hatte. Also es gibt da ganz viele Dinge und einige von denen sind sozusagen Grundmuster. Die sind so, okay. Nur ist es so im Geschäftsleben, dass wir, ich habe das zum Beispiel bei einem Supermarkt in Berlin, kennt man ja, Reichelt ist aufgekauft von Edeka, also für die außerhalb von Berlin sind und vielleicht Reichelt nicht kennen, das ist also eine Tochter von Edeka. Und da sitzen
heute
verschiedene Verkäuferinnen und Verkäufer an der Kasse. Und da hat man natürlich welche, die mag man irgendwie gerne und dann guckt man schon, wer ist denn das und dann stellt man sich in die Reihe und dann hat man welche, die kann man erstmal auf den ersten Blick zumindest nicht so leiden. Und nun gab es auch Situationen, wo ich bei der, die ich auf den ersten Blick nicht leiden konnte, ein paar Mal eingekauft habe und von diesem ersten Eindruck, der negativ war, also wo dieses Gefühl war, nee, die kann ich aber, also wenn ich nicht muss, stelle ich mich da nicht an bei der. Da kam dann irgendwann heraus für mich über ihre Verhaltensart, dass die freundlich war, dass die auf eine Art lustig war, dass die sich, egal was die Kunden gemacht haben, ich hatte aus der Ruhe bringen lassen und so, dass ich über ihr Verhaltensmuster Sympathie entwickelt habe, die in der Zwischenzeit sozusagen so ist, wenn die da ist, stelle ich mich genauso an wie bei der, die mir auf den ersten Blick sympathisch ist als Person, ja. Und das ist auch was, was auch im Geschäftsleben passiert. Du wirst immer ein paar verlieren, die können dich nicht leiden und da kannst du machen, was du willst.
Zwischenfrage. Heißt das denn, ja, ich habe jetzt gedacht, dass da der erste Eindruck zählt? Oder umgangssprachlich einmal verkackt, immer verkackt?
Ja, einmal, na klar, liegst du völlig neben der Kapp, was ja im Normalfall Verhaltensmuster sind. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen in der Zwischenzeit von sich selber auch wissen, dass nicht immer das erste Sehen von jemandem automatisch bedeutet, wie wird der sein. Wir suchen zwar danach Bestätigung, der sieht schon finster aus, also ist er vielleicht finster, aber wir sind, glaube ich, fast alle schlau genug, dass wir gelernt haben, nicht jeder, der aussieht wie ein Schläger, ist ein Schläger, nicht jeder, der aussieht wie ein seriöser Mensch, ist auch seriös und so weiter. Ja, also wir sind vielleicht nicht ganz so naiv, dass wir sofort immer nur dem ersten Eindruck trauen. Worauf wir aber, glaube ich, in der Zwischenzeit nahezu alle vertrauen, ist Verhalten. Wie verhält sich jemand? Was ja nicht damit zu tun hat, wie sieht er aus oder wie ist er angezogen, sondern wie verhält er sich. Man kann da eine Menge zu machen. Also man kann natürlich sagen, was erwarten die Leute, was ich anhabe, wenn ich Arzt bin? Was erwartet jemand von mir, wenn ich Banker bin, was ich anhabe, was ich nicht anhabe? Was erwartet der, was für Witze ich mache und welche ich nicht mache? Es gibt da sicherlich Dinge, die passen zusammen und welche passen nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel über Geld oder so reden. Ja, wenn der da dauerhaft darüber redet, dass er mit meinem Geld abhaut und das ist immer nur ein Witz. Und das macht er 20 Mal in den 20 Kontakten mit mir. Ach, Herr Ohn, Ihr Konto ist ja schon wieder leer. Ja, ich bin ja gerade auf dem Weg in die Karibik. Das mögt ja einmal lustig sein. Macht er das dauerhaft? Kann sein, dass ich sage, unbewusst oder bewusst. Also ehrlich gesagt, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, weil darüber macht man keine Witze, dass er mit meinem Geld abhaut. So viel ist es jetzt nicht, aber ja, man versteht so ein bisschen, da gibt's auch Verhaltensmuster.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er wäre mit deinem Geld nach Potsdam abgehauen.
Ja, genau, bis dahin reicht wahrscheinlich
gerade. Genau, da war der Tank alle.
So, und das gibt's, aber ich glaube, dass sehr viel über Vertrauen entsteht über Verhaltensmuster. Und dass ich über bestimmte Art und Weise, wie ich mich benehme, dann langfristig Vertrauen aufbaue oder eben auch verspiele. Ja? Und da gibt's für mich keine Frage, dass man das in gewissen Grenzen lernen kann. Und ist das Heuchelei? Nee, das ist wie alles Manipulation. Wir tun das ja in anderen Dingen auch.
Das klingt nicht gerade schmeichelhafter.
Doch, weil das machst du ja sonst auch schon. Wenn du jetzt jemand überreden möchtest, dass er mit dir ins Kino geht, dann
überzeugen,
wirst du,
überzeugen.
Ja, ja, dann wirst du natürlich überzeugen.
Was heißt
dann,
ja, überzeugen?
Überzeugen. Dann wirst du natürlich nicht dich hinstellen und den erstmal 20 Mal vorher beleidigen, damit der dann wütend abzieht, bevor du ihn dann fragst, sag mal, wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Ja, also man hat so gewisse Strategien, wo man weiß, das ist förderlich oder vielleicht nicht förderlich. Klappt nicht immer, aber so. Und das Gleiche machen wir im Vertrieb auch. Ich meine, wenn wir gerne gemocht werden wollen, dann haben wir uns Strategien als Kind und dann später als Erwachsene überlegt, warum Menschen uns gut leiden können. Und manche haben dann begriffen, welche funktionieren und welche nicht. Und das führt dann dazu, dass die beliebter oder eben nicht beliebter sind. Und das gilt im Verkauf auch. Wenn ich was verkaufen will, dann gibt es bestimmte Verhaltensmuster, die mir helfen dabei und es gibt andere Verhaltensmuster, die helfen mir nicht. Witze machen über das Geld meiner Kunden, mit dem ich abhaue, hilft mir, wenn ich Geldanlagen betreibe, wahrscheinlich nicht.
Ja. Gut, ich habe mich ja auch partiell auf Sprüche kapriziert, aber es ist ein anderes Thema.
Ja, ja, und dann ist die Frage, ist das hilfreich? Und dann ist
du
die
bist
Frage,
drauf reingefallen zum Beispiel. Ja,
aber wenn ich Patient wäre und du machst Witze über meine Gesundheit dauerhaft, dann würde das wahrscheinlich nicht hilfreich sein, selbst wenn die noch so lustig sind.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das, worum es geht, dass einem bewusst wird, dass das, was man tut, eine Auswirkung darauf hat, ob man vertrauenswürdig und, wie die Amis sagen würden, likable, also magbar ja. sozusagen gemacht wird, dass jemand einen gut leiden kann, weil man sich entsprechend benimmt. Und viele sind Offensichtlichkeiten. Freundlichkeit, Höflichkeit, Danke und Bitte sagen, jemand ausreden lassen, lächeln, wenn man in Kontakt mit dem ist, selbst wenn er einen am Telefon nicht sehen kann. Ja, viele Dinge, die wir eigentlich als gute Erziehung ansehen, helfen mir auch, wenn ich im Verkauf bin. Und natürlich, was ziehe ich an? Wie sehe ich aus? Wie sieht meine Praxis oder mein Büro aus? Sieht das aus wie eine Müllkippe oder ist das ordentlich? Ja, biete ich jemand was zu trinken an? Das sind alles Kleinigkeiten, die in Summe etwas ausmachen. Natürlich sind die nicht entscheidend, wenn ich danach bei der Hauptleistung versage. Ja, also der Kaffee kann ja noch so gut sein, wenn ich dann das, was ich versprochen habe, nicht bringe, dann ist das nichts. Aber das sind sozusagen die Drumrum-Dinge, so eine Art Wohlfühlfaktoren, die es leichter machen, dass jemand etwas von mir kauft, wenn er mich leiden kann und wenn er mir vertraut. Und wir können ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, worauf kommt es an, dass jemand mir vertraut? Da gewisse Zuverlässigkeit und ja, ein ordentlicher Umgang mit jemand und dann wird ein Teil der Leute bei mir auch kaufen.
Okay, haben wir denn damit den Erstkontakt abgehakt oder reicht das noch für die nächste Woche?
Naja, ich würde gerne übergehen natürlich in die Frage, wenn ich jetzt beim ersten Kontakt bin nächste Woche, was ist eigentlich die Absicht davon? Dieser ganze erste Kontakt, was ist eigentlich die Absicht davon? Und das ist die Frage, die ich gerne klären würde, weil es gibt da so viel Dinge, was die Leute glauben, was sie in diesem ersten Kontakt machen müssen oder machen wollen und was meiner Meinung nach da gar nicht hingehört, weil der erste Kontakt hat einen ganz klaren Auftrag. Und wenn mir klar wird, welcher das ist, dann wird der ganze Verkaufsprozess viel leichter.
Okay.
Und das machen wir nächste Woche.
Da bin ich gespannt, ratlos und werde mich dumm stellen.
Na dann?
Ne? Ja, dann sagen wir für tschüss, ich gehe nach Hause.
Schöne Woche und auch von mir. Tschüss und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.